Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, gute, herzlich willkommen zurück bei Doppelacht, der Winterausgabe am Montag vor der Bundesliga. Bei mir der Mann, der seit Samstag spätestens Flightradar Premium hat und den Luftraum über Großbritannien besser kennt als die Queen und der King. Bei mir, LS.
Ja, da ist noch nicht so viel los über Manchester.
Ich weiß gar nicht, würde Sancho aus Manchester kommen oder aus London?
Ich glaube eher aus London.
Ich glaube das auch, weil Manchester war da, glaube ich, länger nicht mehr. Da wollen die den auch nicht so gerne sehen.
Leider nicht. Was ist leider? Zum Glück.
Eben, die Problematik ist, wir sehen ihn auch noch nicht in Marbella beim BVB.
Nee, werden wir ihn wahrscheinlich auch nicht sehen, sondern erst wahrscheinlich in Dortmund.
Da hast du mehr von seiner Trainingslager, geht bis zum 9., bis zum Dienstag.
Ja, aber es macht ja keinen Sinn, wenn zum Beispiel heute ist ja Sonntag, wo wir die Aufnahme machen. Bisher ist noch nichts aktuell, dann ist er für anderthalb Tage da, das macht keinen Sinn.
Gebe ich dir recht, wahrscheinlich dann erst zum Dienstag in Dortmund, aber dafür dann wahrscheinlich am Wochenende direkt im Kader.
Oder, und vielleicht auch schon in der Startelf.
Könntest du dir das vorstellen, ja?
Ach, der drückt sich dreimal mit Nuri, mit Edin und Manni und den anderen Co-Trainer, da fühlt er sich gut aufgehoben und dann spielt er da ganz locker fruchtig frei einen weg.
Das ist ja auch so ein bisschen das, was sich alle Parteien von dem Transfer erhoffen.
Ja.
Und die große Frage, die ja noch im Raum steht, ist, und wo der Deal anscheinend dran zu haken scheint, ist die Kaufoption. Sagst du, der Deal ergibt nur Sinn mit Kaufoption oder würde auch ohne gehen?
Würde auch ohne gehen. Ich würde mir schon eher eine Kaufoption wünschen. Muss dann aber auch irgendwo bezahlbar sein.
Im Raum stehen 29 Millionen.
Ja, eben. Würde ich nehmen.
Ich finde das wäre also find auch eine
Option. Option, ja. Und dann musst du halt abwarten, wie er performt. Und wenn er über diese 29 Millionen performt, so annähernd wie früher, Ansätze zeigt, ja, dann kaufen.
Wie viele Scorer würdest du von Jadon Sancho sehen wollen, damit man guten Gewissens diese Kaufoption ziehen kann?
Nur in der Bundesliga hat er ja dann, ja, also wenn wir nochmal ganz ehrlich sind, wird er am Wochenende wahrscheinlich noch nicht spielen würden. Von Anfang an hast du 17 Spiele. Boah, bei 15 Scorern musst du die schon ziehen.
Das ist aber schon sehr hoch gerechnet. 15 Scorer sind wahrscheinlich 6 Tore, 9 Vorlagen bei einem Jadon Sancho.
Ja.
Ich hätte gesagt, bei 10 kannst du es guten Gewissens machen.
Ja, 10 sind noch zu wenig, noch 12.
Treffen wir uns in der Mitte.
12,5?
Dann wäre er aber schon wirklich einer
12, 13, so,
ja, der Faktoren in der Offensive beim BVB. Wenn der hypothetisch zwischen 10 und 15 Scorer in der Rückrunde macht, also da sind in der Hinrunde alle Dortmund-Spieler weit weg von.
Ja, ja, du brauchst ja einen Faktor in der Offensive. Hat es ja bisher nicht.
Nicht den neben Niklas Füllkrug, und Niklas Füllkrug trägt halt nicht die alleinige Tore schießen lässt. Also du bräuchtest eigentlich Niklas Füllkrug und noch einen, der mindestens die gleichen Scorer wie Füllkrug auflegt. Wenn nicht sogar einen Tick mehr.
Ja, Tick mehr, eher Tick mehr. Ja, definitiv.
Aber könnte das funktionieren? Ein Niklas Füllkrug als Ballbindungsmonster im Signal Iduna Park?
Es gibt nur ein Ballbindungsmonster. Nee, war das nicht. Das war doch Gegenspielerbindungsmonster.
Ja, genau. Also, deswegen.
Oh. Ja, nee, ja, denn, ja. Denn doch Fülle das Ballbindungsmonster.
Also Fülle als Ballbindungsmonster, der dann die Bälle auf Sancho ablegt?
Ja, oder Sancho auf Füllkrug legt, ne? Also das ist mir Jacke wie Hose. Hauptsache, die machen zusammen 30 Scorer.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr hoch gegriffen. Ich sehe da aber rein von der Formation und rein von dem, was der Dortmunder Kader hergibt, ein relatives Potenzial, dass das funktionieren könnte. Und ein großer Faktor ist ja das Umfeld. Also das ist ja auch der Hauptgrund, warum Jadon Sancho selber so auf diesen Wechsel pocht.
Ja, definitiv. Und was ich persönlich glaube, ist, dass er 6 Monate gut spielen wollen will und wird und dann irgendwo zum anderen Top-Club gehen wird.
weiß nicht, ich habe ja so ein bisschen, also aus Dortmunder Sicht, die Hoffnung, einmal sollte es diese Kaufoption geben.
Also normalerweise mussten wir als Dortmund die Möglichkeit sichern, eine Kaufoption zu haben, zum moderaten Preis.
Da gehe ich komplett mit, weil wenn du die Chance hast, ihn jetzt mit Kaufoptionen zu bekommen, dann nur jetzt.
Ja, definitiv.
Und deswegen würde ich
auch wenn du nur bestehen. 6 Monate nur ausleihst ohne Kaufoption und der 6 Monate brettstark spielt, keine Ahnung, 25 Scorer macht, dann hat er wieder einen Markt. Nicht so einen Markt, wie er vor ein paar Jahren gehabt hat, aber dann wird irgendein Top-Lot kommen und sagen so, ey, Menü, hier hast du 50, 60 Mille, nehmen wir.
Ja, und dann machst du den ja eigentlich nur für Manchester wieder stark.
Ja, genau.
Und das hat Manchester nicht verdient.
Genau, auch. Und du musst ja auch business-wise dir da die Möglichkeit sichern, dass du dir einen guten Spieler sicherst. Und du kannst ja auch theoretisch sagen, wenn er jetzt 40 Scorer macht, dann kaufst du ihn für 29 und verkaufst ihn für 80.
Zum zweiten Mal.
Zum zweiten Mal, ja. Ganz, ganz banal, ne? Also, oder ganz weit gedacht. Aber ja. Aber ich glaube, wir sehen, also der wird am Montag bis Mittwoch in Dortmund einpendeln, dann vielleicht schon ein paar Minuten kriegen gegen Schnarmstadt. Ich kann mir vorstellen, wenn du denn so 2-0 führst, dann wirfst du ihn nochmal rein für eine halbe Stunde. Und dann wird er hoffentlich darauf das folgende Spiel von Anfang an spielen.
Ich bin da optimistisch. Also für Jadon Sancho geht es ja auch einfach nur darum, wieder zu spielen. Also wirklich Matchpraxis zu bekommen. Er ist seit August nicht mehr im Menü-Kader. Also dem fehlt einfach ein halbes Jahr, das muss man so sagen. Ich freue mich einfach, ihn wieder in der Bundesliga zu sehen und wieder spielen zu sehen, weil Jadon Sancho auch einfach ein Spieler war, den ich in seiner Dortmund-Zeit immer nicht, also so absurd das klingt, nicht ganz so wahrgenommen habe, obwohl er irgendwie über 120 Scorer in 170 Spielen gemacht hat. Aber das war so ein Spieler. Also da war bei mir diese Angst immer so groß, in Anführungsstrichen Angst, der geht eh nach England. Also es ist egal, auf den brauche ich mich gar nicht fokussieren, weil der wird in irgendeiner Mühle bei Chelsea, Menu, City einfach verschwinden. Und deswegen ist es egal, also ist es einfach egal, was er jetzt in Dortmund macht. Es ist jetzt ein bisschen so gekommen. Es ist jetzt aber auch für mich persönlich einfach die Vorfreude, jetzt Jadon Sancho hoffentlich einfach nochmal anders und genauer wahrzunehmen. Sag ich mal so. Und nicht einfach als den Spieler, der bei Dortmund so extrem gut ist und dicht dran ist, die Bayern zu ärgern. Sagen wir es mal so.
Ja, absolut. Ich denke auch, er wird eine gute Rolle spielen in Dortmund. Und ja, schauen wir mal, was da kommt. Viel spannender oder vielleicht die wichtigere Personalie für den BVB-Kader ist aber ein anderer. Ist er Engländer? Ja, Engländer. Oder ist er Holländer?
Ian Madsen?
Ja.
Ian Madsen ist Niederländer.
Ja, Ian Madsen.
Der jetzt wahrscheinlich wohl doch ausgeliehen werden kann. Da gab es ja immer noch die Problematik, dass laut Regularien der FA Chelsea keine weiteren Spieler verleihen darf.
Genau.
Es jetzt aber doch so aussieht, als würde es ein Leihdeal werden.
Ja.
Und das ist eine sehr, sehr interessante Personalie, die dem BVB extrem weiterhilft und die auch einen Skillset besitzt, was dem Spielstil entsprechender ist, wo der BVB hingehört und hin sollte.
Ja, definitiv. A, musst du jetzt hinten links wirklich eine Lücke schließen für 4-5 Wochen, weil Benze Baini nicht da ist an Plattenspieler. Und für die Zeit danach musst du sowieso auch eine Lücke schließen, weil Benzema ihn nicht das aktuell abruft, was man von ihm verlangt. Und deswegen würde ich einen Madsen sehr, sehr begrüßen in Dortmund. Falls sich der Transfer noch ein bisschen zieht oder nicht kommen sollte, wurde jetzt im Spiel gegen AZ Alkmaar auch schon ausprobiert, dass Nico Schlotterbeck hinten links verteidigt.
Finde ich mutig. Die Pace dazu hat er. Und ehrlich gesagt, wenn man da mal so 1-2 Minuten drüber nachdenkt, ist das wahrscheinlich eine Position, wo er einfach defensiv weniger kaputt machen kann als in der Innenverteidigung. Problematik ist, dass er wahrscheinlich eher ein defensiverer linker Verteidiger ist und weniger Output in die Offensive auf dem Flügel hat.
Ja, das glaube ich auch. Definitiv. Aber gegen Darmstadt kann man das schon mal einmal machen.
Ein Spiel sollte man kompensieren können und wenn gegen den Gegner, dann Darmstadt. Ich würde mich aber einfach auf einen Matzen in der Bundesliga freuen.
Ja, ich würde
auch. Ich würde den gerne sehen und auch gerne mal sehen, wie der auf einem hohen Niveau regelmäßig spielt. Weil bei Chelsea hat er nur 5 Spiele gemacht. Der war vorher jahrelang verliehen. Das ist so einer der letzten Spiele der Lone Army von Chelsea. Und da wäre Dortmund eigentlich ein Verein, den ich so nicht habe kommen sehen als Abnehmer, der aber sehr, sehr gut passen würde.
Ja, definitiv. Das denke ich auch. Es geht wohl auch in dem Deal hervor, dass es vielleicht sogar eine Kaufoption geben wird.
Die soll aber, so wie ich gehört habe, verhältnismäßig hoch sein. Also im Bereich zwischen 25 und 30 Millionen.
Ja, für einen Linksverteidiger. Also in England normal, in Deutschland nicht normal.
Also stemmbar, aber dann müsste er schon immens overperformen, damit, glaube ich, Dortmund da eine Relevanz sieht, die so zu ziehen.
Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Aber schauen wir mal. Hast du noch was zu Dortmund?
Nein, also ich wäre mit Dortmund durch und würde zu einem Verein kommen, wo 25 Millionen Spielgeld sind.
Manchester United?
Ja, da auch. Die können nur das Spiel nicht, dass sie mit den 25 Millionen spielen.
Ja, das ist Casino-Geld.
Oh, hör auf, wirklich. Haben wir eben ja schon wieder gesagt. Aber nein, lass uns zum FC Bayern kommen. Und mein hochgeschätzter Thomas Tuchel, der hat schon wieder ein bisschen gestichelt gegen seinen Arbeitgeber. Einfach, weil er da Bock drauf hat und weil er einfach der unangenehme Thomas ist und sich in dieser Rolle halt so gut gefällt, dass er sich jetzt in der Pressekonferenz hinsetzt und sagt, ja, wir wollen neue Spieler und wir sind hinterm Zeitplan. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass der erste neue Spieler am 2.1. auf der Matte steht. Rums.
Ist ja auch vielleicht die Wahrheit.
Es ist definitiv die Wahrheit, weil er das sagt. Und es ist definitiv wieder eine Thomas Tuchel Masterclass, der zum wiederholten Mal und zum eindeutigsten Mal unterstreicht, der ist nicht da, um Freunde zu finden, sondern zum Gewinnen.
Ja, wegen der Aufgabe.
Ja, komplett wegen der Aufgabe. Das muss man so sagen. Also man kann ihm eine Identifikation zu Mainz 05 unterstellen, die anderen Vereine waren Arbeitgeber, wo er Erfolgsmaximierung betrieben hat.
Genau.
Und genauso sieht er das jetzt auch und er ist hinter seinem Zeitplan und das wurmt ihn.
Ja, das kann ich verstehen. Er hatte gedacht, der fängt am 2.1. an, kann da seinen vollen Kader, kann die neuen Leute in sein System integrieren, so wie er es haben möchte, geht aber nicht, weil die Leute nicht da sind. Und natürlich ist es doch klar, dass es ihn das wurmt. Mich würde es ja auch wurmen.
Besonders, wenn die neuen Leute, in Anführungsstrichen, ja schon bekannt sind. Und es ist ja nicht so, dass es ein Need ist, der sich über die Hinrunde ergeben hat, sondern der stand ja schon Mitte August fest der stand ja schon am ersten Bundesligaspieltag fest, welche 2-3 Stellschrauben der Bayern-Kader noch braucht, um den Erfolg zu maximieren.
Und wann ist Steffen Freund gekommen?
Am 1. September.
Ja,
Christoph Freund, nicht Steffen Freund. Hör mal auf mit Steffen Freund. Steffen Freund ist der komische Experte bei Nitro, bei RTL. Der darf so ein Conference-League-Spiel co-kommentieren.
Ja, Christoph Freund.
Okay. Ich habe eine Steffen Freund Autogrammkarte vom BVB.
Ja, das ist gut. Das freut mich. Ja, der hätte mal aktiv werden können, ne?
Beziehungsweise man hätte am 2.1. oder ich sag mal so.
Man hätte ja schon im Vorwege Transfers fix machen können, dass die einfach da sind.
Ja, oder so weit vorantreiben mit den entsprechenden Namen, dass man dann direkt handlungsfähig ist am 2.3. Januar.
Ja, definitiv. Und gerade heute ist ja auch nochmal ein neuer Name hochgekommen.
Genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Lass uns einmal über die beiden Namen sprechen, die gerade relativ heiß werden. Der eine ist Eric Dier und der, den du gerade reinbringst, ist Nnedi Mokele von PSG.
Ja, finde ich eine sehr, sehr smarte Idee.
Ich finde die auch überraschend gut. Es ist eine Idee, an die ich gar nicht gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Wenn man da aber 2-3 Minuten drüber nachdenkt, ist es eigentlich ein sehr, sehr logischer Schritt und eigentlich auch der Spieler, den Bayern München sucht, mit dem Skillset, das Bayern München sucht. Der ist Franzose, der kennt die Bundesliga. Also eigentlich ist der wirklich der optimale Fit für Bayern München.
Ja, absolut. Und erst heute, oder gut, wir sind wahrscheinlich erst heute nicht darauf gekommen, aber relativ spät. Und ich finde es echt ein super cleverer, smarter Transfer. Und was ich gelesen habe, wenn der für 25 Millionen kommt, ist Schnäppchen.
Ist definitiv, also im heutigen Transfermarkt, ein guter Preis für einen Spieler, der Mitte 20 ist, 26 müsste Mukiele sein.
Ich schaue mal kurz.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er 26 ist. Und der eben diesen Need erfüllt, rechter Verteidiger und Innenverteidiger spielen zu können. Ich habe nochmal nachgeguckt in der Recherche, hat in seiner Karriere 121 Spiele als rechter Verteidiger gemacht, 74 als Innenverteidiger. Und er hat dann natürlich diesen PSG-Move gemacht, Anfang 2022. Das hat nicht so gut funktioniert. Im ersten Jahr hat er 19 Spiele gemacht, jetzt in der Hinrunde nur 7. Und vorher war er bei RB eben 3 Jahre Stammspieler auf dieser Rechtsverteidigerposition oder eben als rechter Innenverteidiger. Und der will einfach wieder spielen, der will zur EM. Bayern ist wahrscheinlich nochmal, also das ist ein Spieler, der gerade so ein bisschen nach oben fällt, einfach weil er den Need abdeckt von einem Verein, der nochmal so ein halbes Level über PSG ist.
Ja, aber jetzt kann er absolut bedienen. Bisschen anders als bei Eric Dier.
Komplett. Ich sehe aber, dass sie ziemlich sicher, wenn beide holen werden. Ich träume immer noch von Raúl Palhinha. Wenn Eric Dier kommt, sehe ich den nicht mehr. Weil Eric,
nee, dann ist da, das brauchst du nicht mehr.
Nee, weil Eric Dier kann Innenverteidigung spielen. Er kann dir aber auch diesen defensiven Abräumen-Sechser machen. Und das Besondere bei Eric Dier ist ja, dass er, also er sagt ja von sich selber, er ist halb Portugiese, halb Engländer, weil er die größte Zeit seiner Jugend in Portugal aufgewachsen ist und ja aus der Jugend von Sporting Lissabon kommt. Also der kann schon eine feine Klinge spielen als Sechser. Also technisch und vom Passspiel bringt der viel, viel mehr mit, als ich sag mal, der durchschnittliche englische Fußballer, der nicht gerade zu den Top-10-Spielern gehört, die England gerade hervorgebracht hat.
Ja, wenn beide kommen, siehst du Eric Dier 17 Spiele machen in der Bundesliga?
Nein, auf gar keinen Fall. 8 oder so. Also der ist ganz klar als Rotationsspieler eingeplant. Es ist aber auch wichtig, dass es jemand ist wie Eric Dier, der in 20 ist, der internationale Erfahrung hat, der nicht jedes Spiel machen muss, weil das ein Spieler ist, der die Hierarchie einfach nicht durcheinander bringt.
Ja, eben. Also 8 Spiele, vielleicht ein bisschen wenig, sehe ein bisschen mehr, gerade jetzt am Anfang mit wenn Kim nicht da ist. Ich sehe ihn auch, wenn spielen in der Innenverteidigung und nicht auf der 6. Kann ich mir schwer vorstellen.
Ich sehe ihn auch eher in der Innenverteidigung, aber es ist beides möglich. Also du deckst dir damit auch die 6 ab. Und ich sag mal so, gerade funktioniert ein Pavlovic ja relativ gut. Der ist aber auch 19 und du könntest mit Eric Dier immer einen erfahrenen Spieler auch mal da reinschieben.
Ja, und versteckt hat die Breite des Kaders, ne?
Und das ist gerade immens wichtig bei Bayern, dass du einfach zwei Optionen mehr hast.
Rotieren können, auf Verletzungen reagieren können. Das ist halt super, super wichtig. Und das ist ja auch, was entsprechend gefehlt hat. Und du deckst halt mit 2 Spielern so 3,5 Positionen ab.
Genau.
Also 4. Ne? Je nachdem, wo eine Lücke ist, kann da mal ausgetauscht werden. Und das Gute ist bei beiden Spielern, die kannst du auch mal in der Champions League reinwerfen.
Ja, also die sind da nicht komplett überfordert.
Genau.
Also ich sag mal so, wenn Dier stand schon im Champions-League-Finale mit Tottenham, Mukiele stand noch nicht im
Champions-League-Finale. Halbfinale?
Stand im Halbfinale mit Leipzig, stand im 2x8-Finale mit PSG. Aber ich sag mal so, die kennen die Champions-League, die kennen auch die K.O.-Phase. Und hypothetisch, wenn man in der Innenverteidigung aus Mukiele und Dier in ein Auswärtsspiel bei Lazio Rom geht, ist Bayern nicht chancenlos.
Nee.
Da kann ich ganz gut mit leben.
Ja, definitiv. Hast du noch was zum FC Bayern München?
Aktuell nicht. Nur noch eine persönliche Hoffnung, dass es neben diesen beiden Namen für die Breite noch einen dritten gibt. Einfach noch einen dritten Spieler, um die Kaderbreite zu hören. Position ist mir fast egal.
Einfach haben.
Einfach haben und vielleicht irgendwas mit Impact ausleihen.
Ja, okay.
Oder einfach Kylian Mbappé mit Vorvertrag holen. Das wäre alternativ auch okay.
Zu Kylian Mbappé, was ich gelesen habe, also ist schon ein paar Tage her, da stand nur, oder soll er irgendwie gesagt haben, man ist sich mit Herrn Khalifi einig. Da denke ich mir so, hä, wird die sind sich einig? Ich sehe den nicht mehr in Paris.
er muss sich ja auch nicht mit Paris einigen, weil sein Vertrag ist ja so geschrieben und aufgebaut, dass er die Option für 2025 hat. Ja. Also er muss seinen Vertrag verlängern. Ich bin aber dieses Mbappé-Thema auch sehr, sehr...
Ja, lass uns weitergehen, lass weiter, Schluss. Ja, wobei, wir wollen über den Blockbuster-Transfer des Winters sprechen.
Also von der hab-ich-nicht-mit-gerechnet-Seite ist er das vielleicht sogar wirklich. Weil ja, den Spieler hätte ich nicht bei dem Verein gesehen.
Nee. Ich sehe ihn da auch nicht performen.
Ja, ich sehe den nirgendwo performen, weil das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, Timo Werner.
Zu Tottenham Hotspur.
Ja, als ich gelesen habe, dass Manchester United interessiert ist, das ist ja gut. Minus oder Minus erzeugt Plus, könnte klappen. Aber Tottenham? Also ich wäre ja an seiner Stelle ich zu Stuttgart gegangen und hätte da meine 7 bis 10 Spiele gemacht vielleicht. Oder zu Hoffenheim oder zu Wolfsburg, Frankfurt.
Wolfsburg, ich war ja immer noch bei Wolfsburg. Mein Traum war ja so ein bisschen Frankfurt. Wir kommen gleich noch zu Frankfurt, deswegen lasse ich das einmal ganz kurz stehen. Aber Timo Werner jetzt zu Tottenham finde ich schwierig, weil Tottenham ist gut gestartet, aber die Form ist aktuell nicht wirklich gut. Timo Werner hat in England schon mal nicht so gut funktioniert bei Chelsea, auch wenn ich das 2 Jahre versucht habe, schön zu reden. Er ist kein wirklicher Einstürmer-Stoßstürmer. Ich verstehe den Gedanken, dass er einer der besten verfügbaren Spieler ist, um Heung-min Son zu ersetzen, weil der beim Asien-Cup ist. Aber auf dem linken Flügel, Premier League, bin mir einfach sicher, dass das keine Erfolgsgeschichte wird, weil das einfach so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt ist.
Ja, das denke ich auch. Nachher macht er in der Premier League seine 18 Spiele und davon macht er 14, 15, 16 Tore und fährt als Nummer 1 Stürmer zur EM.
Das Schlimme, an Anführungsstrichen, ist ja, von den Fähigkeiten her hat Timo Werner das ja sogar drinne.
Ja.
Also das ist ja seit 3 Jahren einfach nur eine Kopfsache.
Da wurde vielleicht ein bisschen zu viel Fortnite gespielt.
Ja, oder irgendwie Formel 1 mit Eli Geller.
Ja, genau. Du hast es eben schon angesprochen, SGE-Transfers.
Ja, die gefallen mir relativ gut. Also wir haben ja schon in der letzten Folge über Donny van der Beek gesprochen, was ich sehr, sehr begrüßt habe. Und jetzt hat die SGE auch noch ihren Stürmer dazu bekommen, in Form von Zaza Kalajdzic.
Ja, finde ich sehr smart. Auch was sie sonst, also nicht nur der Transfer jetzt mit Zaza Kalajdzic als Laie. Ich weiß, sie haben eine Kaufoption?
Habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, muss ich gestehen. Also selbst als Laie funktioniert es gut, weil Kalajdzic einen sehr, sehr unglücklichen England-Stint hat und so einfach wieder Spielpraxis bekommt. Kalajdzic ist ein Spielertyp, den ich persönlich einfach gar nicht mag. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. In Frankfurt kann ich mir das aber gut vorstellen, weil das hat vor ein paar Jahren mit Bas Dost schon gepasst als Zielspieler. Ja. Und du hast ja, gut, Chaibi ist jetzt nicht da nach Afrika Cup, aber du hast mit Van der Beek, mit Götze, mit Marmoush, der eine halbe Position zurückgehen kann, der Tempo bringt, einfach jetzt einen Zielspieler, der Bälle festmachen kann und in die Breite verteilen kann.
Ja.
Und du bringst natürlich auch noch eine gewisse Kopfballpräsenz mit rein und wieder einen Spieler, der auch die Bundesliga schon kennt und der auf eine ganze Saison 10 plus Bundesliga-Tore drin hat.
Ja, also was Markus Krösche da macht, ist schon gut.
Mir gefällt das auch extrem.
Also auf dem Papier. Extrem gut. Das, was sie nachher noch abrufen müssen, die letzten Spiele da, die 18, wird man sehen. Aber was die auf dem Papier machen, das ist schon sehr, sehr gut. Und da nochmal erwähnen auch die noch anderen Transfers von Nathaniel Brown von Nürnberg.
Ist einer für die Zukunft. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt so, dass Brown direkt nach Frankfurt geht oder noch das halbe Jahr per Laie in Nürnberg spielt?
Der spielt noch eine halbe Saison in Nürnberg. Ja, die bezahlen 3 Millionen und der ist dann Laie bis zum Sommer in Nürnberg und kommt dann. Und es soll auch noch Aurel Florent oder Florian Amenda kommen von Young Boys Bern.
Das ist auch ein sehr spannender Spieler, der auch jetzt in der Hinrunde Champions League gespielt hat. Darf man auch mal nicht vergessen.
Ja, es muss auch ein brutales Tier sein. 1,97 groß. Gewicht sehe ich hier nicht, aber...
Ja, aber das ist ja mindestens 100 Kilo. Bei einem Profisportler, der 1,97 ist alles unter 100 Kilo ja komisch.
Ja, bei Fußball glaube ich so schon so eher seine 90, 92, je nachdem wie ein Körper war und so. Aber finde ich auch sehr, sehr smart und da geht es wohl nur darum, und Bern jetzt schon Ersatz findet, dann würde er jetzt schon kommen. wenn Bern keinen Ersatz findet, kommt er erst im Sommer. Aber dann musst du dir den Kader mal angucken. Der ist brutal.
Frankfurt hat einen besseren Kader als beim Europa-League-Sieg vor 2 Jahren.
Du hast einen Innenverteidiger. Koch ist ausgeliehen.
Und das ist, glaube ich, auch der, also der Punkt, warum Krösche jetzt schon vorplant, weil Koch ist, glaube ich, gerade ein 50-50-Ding, ob die den im Sommer bekommen können, fest oder nicht. Die Tendenz wird natürlich sein, dass du versuchst, Robin Koch fest zu verpflichten.
Ja, ja, den denke ich auch, Geld. Aber es wird sehr, sehr teuer. Du hast dann Pacho, Koch, Tuta, Brown, ja, ich weiß nicht, ob er denn schon so spielfähig ist dann im Sommer, aber mit Amanda super intelligent.
Extrem, und ich kann mir auch noch vorstellen, also von diesem Trio Paco, Hugo Larsson, Elias Skiri, ich sehe es nicht, vielleicht noch Shaibi mit rein, als komplett abwegig, dass im Sommer von denen einer schon wieder für viel Geld weg ist. Also das Krösche da drüber wieder, also mit, ich glaube, der wird einen großen Verkauf einfädeln im Sommer wieder. Natürlich nicht auf Kolomani-Level, aber lassen wir mal offen, wer das ist im Frankfurt-Kader.
Will ich nicht.
Möchte ich auch nicht, aber so wird es sein. Und darüber spielt er wieder Geld rein. Und Frankfurt steht ja gut da. Also die sind
du
ja
musst mal die Transfers angucken. Chaibi, Stamm. Pacho, Stamm. Larsson, Stamm. Nunku, auch Stamm?
Nee, aber relativ...
Er macht, glaube ich, 70, 80% seiner Spiele wahrscheinlich, oder?
Ja, also das ist ein Spieler, der also der relevant Spielzeit bekommt, sagen wir es mal so.
Ibimbe...
Stamm. Also hat sich in die Stammformation reingespielt jetzt?
Ja. So, alle gekauft. Also, 5 Spieler, die potenziell Stamm stehen, hast du noch einen Elias Skiri, der ablösefrei kommt. Also ein Omar Mamouche, der ablösefrei gekommen ist. Also, hast du 7 Spieler verpflichtet im Sommer, wovon 6,5 immer spielen. Und immer. Also auch abliefern und performen.
Die Stammspiele sind und die ein Faktor sind, warum du eben Sechster bist. Und wenn du, ich sag mal so, mit diesen Leuten den nächsten Schritt gehen kannst, dann bist du auch diese Saison schon nicht Sechster. Und nächste Saison spielst du dann wirklich wieder um international. Und vielleicht schaffst du es dann ja tatsächlich mal, dich regulär über die Liga für die Champions League zu qualifizieren, wenn es 5 Startplätze gibt.
Ja, und keiner spricht mehr über Kolomoani, Lindström, so. Keiner. Sind alle vergessen. Daichi Kamada. Alle vergessen. Man hat ja eigentlich gedacht, mit den Leuten, die sie abgeben mussten, das wird eine krasse Umbruchsaison sein. Und aktuell liefern die voll ab.
Also für Frankfurt ist es einfach das Best-Case-Szenario, was hätte eintreten können. Du hast extrem viel Geld eingenommen. Dadurch hast du eben auch jetzt so ein paar Möglichkeiten und ein bisschen Spielraum. Du hast ja auch für Jesper Lindström hast du ja 30 Millionen plus X bekommen. Und das spielt bei Napoli ja nicht wirklich eine Rolle.
Null.
Und ich hab ja so ein bisschen einen kleinen Traum, weil Daichi Kamada, der wollte ja hoch hinaus, vielleicht Dortmund, England etc. pp. Und das hat alles ja nicht geklappt und so ist er halt nur bei Lazio Rom gelandet. Und er hat bei Lazio Rom ja nur einen Vertrag für eine Saison unterschrieben.
Was?
Ja, weil Daichi Kamada ja auf sich selbst gesetzt hat und gesagt hat, er schreibt für eine Saison bei Lazio Rom, weil das nicht das war, wo er eigentlich hin wollte.
Ach.
Aber er spielt ja nicht bei Lazio, weil er sich mit Sarri nicht so gut versteht und nicht so.
Dass er im Sommer wieder zurückkommt.
Genau. Mein Traum ist so ein bisschen, Daichi Kamada kommt so ein bisschen, ich sag mal, als Gescholtener zurück, der vielleicht dann sieht, was er an Frankfurt hatte und dann ab Sommer wieder in Frankfurt spielt als dieser Halbraumzehner.
Maybe. Aber ist dann noch Platz?
Ich glaube, für Euro-Daichi haben die immer noch
Platz. Euro-Daichi. Ja, schauen wir mal. So, wollen wir noch über... Hast du noch was zu Frankfurt? Wollen wir noch über Frankfurt sprechen oder ist alles gesagt?
Nee, das hat mir schon ehrlich gesagt relativ gut gefallen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Vor allen Dingen auch auf die nächste Saison bei Frankfurt. Und ich hoffe, 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 da geht im Sommer keiner weg.
Nee, vielleicht kommen, wie gesagt, noch 2, 3 spannende Leute dazu. Und ich habe Frankfurt, ich habe es ja auch schon in der letzten Folge gesagt, jetzt sowieso so ein bisschen im Herzen, weil Donny van der Beek da spielt. Da werde ich ein genaues Auge drauf haben. Aber lass uns zum abschließenden Thema für die heutige Folge kommen und das ist die Trainersituation beim 1. FC Köln. Da gibt es einen neuen Mann und wir als Hamburger kennen ihn gut, auch als ehemalige Doppelsechs-Verfechter kennen wir ihn gut. Er ist einer der Doppelsechs-Ultras. Timo Schulz ist jetzt Köln-Trainer.
Das habe ich komplett nicht kommen sehen.
Es hat irgendwie keiner kommen sehen. Und für Timo Schulz ist es ja auch so ein bisschen der glückliche Fall nach oben. Weil Timo Schulz ist ja in St. Pauli-Urgestein, war dann 2,5 Jahre, glaube ich, Pauli-Trainer, war zuletzt in Basel, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Ja, das wusste ich gar nicht. Ich hab das...
Das waren 13 Spiele.
Alles ja, gut. Ich hab irgendwo dann ein Foto gesehen, dann gucke ich da...
Der Mann hat einen Basel-Trainingsanzug an, warum?
Hä?
Trägt er die privat?
Ja, ja, genau, trägt er die privat? Ist es ein Modepiece von ihm? Moment mal. Transfer mal aufgemacht, der war der Trainer.
Ja, ich sag mal so, also es wäre wahrscheinlicher, dass er insgeheim der Schwager von Roger Federer ist, als dass er da mal Trainer war.
Ja.
Aber er hat 13 Spiele gemacht.
11.
Nicht so gut. 11 sogar nur?
Laut Transfermarkt.
Ich glaub 11 Ligaspiele, 2 Pokalspiele.
Ja, das kann sein.
Egal, die Conclusion ist, das hat nicht funktioniert. Basel aber seit Jahren brutal in der Krise und ein brutaler Unruheherd, das konnte auch gar nicht funktionieren. Das Positive daran ist, für ihn, er ist jetzt Bundesliga-Trainer und das ist, glaube ich, auch das, was es für ihn so interessant gemacht hat, diese schwere Aufgabe Köln zum jetzigen Zeitpunkt anzunehmen, weil zu verlieren hat er am wenigsten gerade.
Verlieren, ja, weiß ich für die Restsaison nicht. Die werden definitiv mit ihm in die neue Saison gehen, das glaube ich. Er kann irgendwo was aufbauen, aber hätte ich nicht gemacht an seiner Stelle. Und ich sehe ihn jetzt auch nicht so als Trainer, dass er Köln weiterhelfen kann.
Das ist eine ganz, ganz große Frage. Timo Schulz ist ja auch einfach ein Trainer mit relativ wenig Sample Size, so im Profibereich. Er zeichnet sich aber dadurch aus, dass er immer relativ viel Anlauf gebraucht hat. Weil er hat ja zur Rückrunde 1920, meine ich.
2021.
2021? Nee. 19, egal. Also, er hatte eine Rückrunde bei Pauli und die war nicht so gut. Dann hat er aber eine volle Saison bei Pauli gemacht und da war Pauli lange Zeit im Aufstiegsrennen mit dabei und wäre fast aufgestiegen. Stimmt, das war die Saison, ja, nee, das war die Saison 21-22. Am Ende haben sie es ein bisschen gebottelt und sind Fünfter geworden. Da hat man aber gesehen, dass Timo Schulz funktionieren kann, aber relativ viel Anlaufzeit braucht. Dann schlechte Rückrunde bei Pauli, entlassen worden, unglücklicher Trainerjob bei Basel. Man hat aber bei Basel gesehen, dass es nach Timo Schulz auch nicht lief, weil es einfach im Verein nicht läuft. Problem, was ich für Köln sehe, ist, dass er einfach zu viel Anlaufzeit braucht, um Köln zu retten und dass es erst funktioniert, wenn es zu spät ist.
Ja, das mag sein. Ich glaube, es wird kein Trainer der Welt Köln retten können. Also, ich revidiere. Kein Trainer, der ein Traineramt bei Köln annehmen würde, kann Köln retten. So.
Der schöne Bruno kann viel.
Nee. Nee. Nee, das auch eher nicht.
Ja, weiß nicht. Ich habe da ein bisschen Aktien in Timo Schulz. Sag ich dir ganz ehrlich.
Ich sehe ihn und Köln eher nächste Saison mit Köln wieder aufsteigen.
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich hoffe ein bisschen, dass Köln auch für diesen Fall so plant. Ansonsten ist es ja so, dass die Umstände ja so sind, dass, wie du gesagt hast, dass du Timo Schulz nicht zwingend als Bundesliga-Trainer siehst. Da gehe ich sogar mit, aber für ihn war das jetzt wahrscheinlich die beste Chance, überhaupt mal in seinem Leben Bundesliga-Trainer zu werden. Sollte es funktionieren, ist er halt der Trainer, der Köln gerettet hat. Funktioniert es nicht, bekommt er hoffentlich einen Schuss in der zweiten Liga, um direkt wieder aufzusteigen. Also für ihn ist es eigentlich eine absolute Win-Win-Situation.
Stimmt. Die Win-Win-Situation, dass er auch wahrscheinlich ein Jahr, anderthalb Jahre in Ruhe arbeiten kann, ohne dass er riesengroßen Druck bekommt oder Feuer bekommt, außer er spielt, die Ergebnisse sind also richtig schlecht. Bloß das Material, was er zur Verfügung hat, da kommt nichts Neues zu. Und Köln hat ja nicht so eine überragende Jugendarbeit, wo du sagen kannst, wie in Freiburg, da ziehe ich pro Saison 3 hoch, einer wird's. Ne? Deswegen, boah, ist schon eine schwierige Aufgabe, die er angenommen hat.
Ist eine sehr schwierige Aufgabe, aber wie gesagt, für ihn, also ganz persönlich, ist es einfach die einzige Chance. Ich finde es gut, dass Köln eine etwas kreativere Lösung und auch mit dem Ansatz einer mutmaßlich langfristigeren Lösung, also selbst einen eingeplanten Abstieg in Kauf nehmend, dass Köln so denkt. Und Timo Schulz wird als Trainer auch nicht, also exorbitant teuer sein, weil Köln nicht so viel Geld hat.
Er war in Basel, in der Schweiz, ne?
Ja, okay. Okay, so gesehen. Und dass man nicht jetzt sagt, okay, Friedhelm Funkel hat vor einem halben Jahr im Kicker mal gesagt, dass er sich gegebenenfalls vorstellen könnte, nochmal Trainer zu werden, nachdem er eigentlich auf Rente war, dass man den nicht angerufen hat. Dass man auch nicht Bruno nimmt, der den 12. Bundesliga-Verein mitnimmt. Also dass man nicht diese üblichen Verdächtigen nimmt, sondern einen unverbrauchten und auch jemanden, der so ein bisschen einen Kontrast, finde ich, zu Steffen Baumgart darstellt. Weil Steffen Baumgart schon immer sehr, also sehr verbissen, sehr aggressiv und so leicht auf Zinne in die Pressekonferenzen gegangen ist. Also der hat gebrannt und Timo Schulz hat auch so ein bisschen so eine hanseatische Lockerheit.
Ja, der geht da tiefenentspannt rein.
Ja, das ist alles nicht so ernst und nicht so verbissen und du hast, glaube ich, einfach nicht mehr so viel Spannung im Raum. Und das kann Köln jetzt nach 2,5 Jahren Steffen Baumgart. Wir haben ja auch seit Wochen schon gesagt, der hat einfach diesen Verein ausgebrannt. Vielleicht ist Timo Schulz auch der Akku-Auflader für den ersten FC Köln.
Ja, wahrscheinlich, vielleicht. Schauen wir mal. Hast du noch was?
Ich bin soweit erstmal durch, weil wir haben ja diese Woche noch eine Folge.
Stimmt, die wir schon aufgenommen haben, aber am Donnerstag erscheint.
Genau, da schauen wir so ein bisschen auf unsere Predictions aus dem Sommer in der Bundesliga und wie gut es nach einem halben Jahr und nach 16 Spielen dazu läuft, wie wir die Mannschaften so ein bisschen einschätzen und wo wir glauben, wo es hingehen wird in der Rückrunde. Die Folge kommt am Donnerstag, pünktlich zum Rückrundenstart, der dann am Freitag ist, was ja offiziell der 17. Spieltag ist, wenn man ganz hart betrachtet.
Ja, also kurz gesagt, wir machen euch richtig heiß auf das Fußballjahr 2024 in der Bundesliga.
Genau, weil wir sind heiß wie ein Maiskorn kurz vorm Poppen.
Genau. Ich habe noch eine Sache. Mir ist unter der Woche, ich habe es gesehen, ich wusste es nicht, ich habe es nicht mitbekommen. Weißt du, was Andreas Rettig macht?
Der war DFL-Geschäftsführer, aber das ist er nicht mehr.
Nee. Also jetzt aktuell.
Und dann hat er einen anderen Job übernommen. Scheiße, das wusste ich mal. Fuck, sag.
Der ist DFB-Geschäftsführer.
Ja, stimmt. Ja, der ist nach oben gefallen. Da war was. Ja, finde ich auch schwierig.
Ich weiß es nicht. Also der war irgendwie auch Interview und sowas und da habe ich nur die Schlagzeile gelesen. Wenn er in Frankfurt ist, übernachtet er im DFB-Campus, weil der DFB muss ja Geld sparen. Ihm wurde auch eine Übernachtung im Hotel zugesagt, vertraglich, aber er möchte ja, dass der DFB Geld spart.
Ja, vielleicht mal einen günstigeren, besseren Trainer einstellen.
Auch das und vielleicht an anderen Stellen sparen, aber ja, schwierig.
Ich sag mal so, ganz so viel Content und Social Media Power braucht man ohne die Mannschaft ja nicht mehr.
Nee, aber da bin ich so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, dass der da DFB-Geschäftsführer ist. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ob ich das positiv finde, negativ. Don't know.
Das Gute ist, wir müssen das ja auch nicht finden, weil auch ein Andreas Rettig wird an der EM 2024 bewertet und beurteilt. Und vielleicht läuft die ja so, dass man dann ein Urteil sich bilden kann.
Ja, aber ich glaube, er ist der Letzte, der geht. Nach einer schlechten EM.
Das könnte ich mir auch
vorstellen. Und ich glaube, seine Aufgaben beschränken sich eher auf die finanzielle Restrukturierung und nicht auf den sportlichen Erfolg.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Es ist aber auch so, dass solche Positionen dann manchmal ganz unverhofft mit in solche Strudel reingerissen werden.
Ja, don't know. Schauen wir mal. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche.
Eine erfolgreiche Woche.
Ja.
Ganz viel Spaß. Unbedingt Doppelacht hören, teilen, auf Social Media folgen. Fällt uns sonst noch was ein?
Nee. Reingehauen.
Reingehauen bis Donnerstag. Ciao.